0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Jorge Lorenzo gewinnt zum zweiten Mal hintereinander ein MotoGP-Rennen. Nachdem er am Anfang als das Sorgenkind dieser MotoGP-Saison galt, hat er auf einmal den Schalter umgelegt und ist jetzt im Moment einer der heißesten Fahrer der Tour. Nach dem Italien-Grand Prix in Mugello gewinnt er auch den Katalonien-Grand Prix in Barcelona. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich natürlich hier in der Sportschau auf meinsportradio.de mit den beiden Kollegen vom Kooperationspartner von motorsporttotal.com. Einmal Gerald Dierenberg, der sich hauptberuflich um die MotoGP-Klasse kümmert. Hallo, Gerald.
Hallo, servus.
Und einmal Ruben Zimmermann, der auch gleichzeitig für Eurosport die Moto3-Rennen kommentiert. Hallo, Ruben.
Servus zusammen.
Ruben, erstmal wieder die obligatorische Frage. Du warst wieder in Barcelona. War es schön?
Es war schön. Es war vor allem auch sehr, sehr heiß, wovon wir aber tatsächlich in unserer Kommentatorenkabine relativ wenig mitbekommen haben, weil die tatsächlich sehr, sehr gut klimatisiert war mit einer Klimaanlage. Aber wenn du dann rausgekommen bist, dann hast du schon gemerkt, das hat da richtig runtergeknallt. Und diese heißen Temperaturen sind ja offensichtlich dann auch in Kombination mit dem neuen Asphalt dem einen oder anderen Fahrer nicht ganz so gut bekommen.
Wir sprechen gleich drüber. Es gab sehr, sehr viele Ausfälle an diesem Wochenende in allen drei Klassen, auch im Training. Wir müssen allerdings als erstes natürlich über das MotoGP-Rennen sprechen. Das hat nämlich Jorge Lorenzo gewonnen. Nachdem er auch in der Startaufstellung schon in der ersten Reihe war, hat er dann am Ende das Rennen auch gewonnen. Gerald, wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Jorge Lorenzo das Sorgenkind dieser MotoGP ist, dass er 2019 nicht mehr auf der Ducati sitzen wird. Haben alle hier, alle Beobachter und auch noch die Verantwortlichen bei Ducati hier einen ganz großen Fehler gemacht?
Ja, es sieht so aus. Also, dass er auf einmal so den Schalter umlegt und so explodiert, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Wir haben sicher schon im vergangenen Jahr auch schon Rennen gesehen, wo er explosiv gestartet ist, nach vorne gekommen ist, die ersten 8, 10, 12 Runden angeführt hat und danach zurückgefallen ist und dann nur 6., 7., 8. oder so geworden ist. Und jetzt klappt's, ja. Jetzt hat er das Puzzle zusammengefügt von allem, was er braucht, und das hat hier funktioniert. Gleichzeitig waren das aber auch Strecken, die der Ducati generell liegen, die ihm auch immer schon sehr gut gelegen sind. Jetzt werden auch andere Rennstrecken kommen. Ja, Assen wird für Ducati sicher schwieriger werden. Also ich glaube nicht, dass wir da wieder so eine Lorenzo-Show sehen werden. Aber dass er jetzt hier den Turnaround so geschafft hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, und ich glaube, da können wir alle den Hut vor ihm ziehen, ja, dass er solche Leistungen jetzt bringen kann.
Jorge Lorenzo hatte schon in Frankreich ein ordentliches Rennen gehabt, aber dann in Mugello und jetzt in Barcelona beide Rennen gewonnen. Ruben, erklär mir noch bitte mal, wie er den Schalter umgelegt hat. War es seine eigene Leistung? War es, dass das Motorrad auf einmal perfekt auf ihn abgestimmt ist? Weil wir hatten ja auch am Anfang darüber gesprochen, er war so ein bisschen der Ritter der traurigen Gestalt. Es schien überhaupt nichts zusammenzupassen. Und es ist halt verwunderlich, dass es auf einmal seit zwei Rennen so selbstverständlich Klick macht für ihn.
Ja, Gerald hat es ja gerade schon angesprochen. Wir haben ja von Lorenzo durchaus schon gute Qualifyings und auch gute erste Rennhälften gesehen, auch wenn ich mich an Jerez zum Beispiel zurückerinnere, wo er ja auch mittendrin war in dieser Spitzengruppe. Er hat dann halt immer gegen Ende des Rennens abgebaut. Und jetzt ist es tatsächlich seit Mugello so, dass die MotoGP-Freaks wissen, dass Ducati diesen neuen Tank gebracht hat, extra angepasst für Lorenzo, damit er sich halt auf der Maschine viel wohler fühlt und nicht mehr so viel Kraft braucht und dementsprechend am Ende des Rennens, was ja immer seine große Schwäche war, auch noch ein bisschen fitter ist. Ich selber als Nicht-Rennfahrer kann mir das immer sehr, sehr schwer vorstellen, dass es am Ende wirklich so ein kleines Detail sein soll, was wirklich so einen riesen Unterschied macht. In dem Fall jetzt halt dieser neue Tank, den er bekommen hat. Aber ich habe darüber auch mal mit ein paar Leuten gesprochen, die tatsächlich auch selber Rennen gefahren sind oder auch selber an den Maschinen gearbeitet haben. Und die sagen tatsächlich, es sind wirklich manchmal solche Kleinigkeiten. Du änderst nur irgendwas um 1-2 Millimeter und fährst plötzlich eine halbe Sekunde pro Runde schneller. So extrem war es jetzt ja gar nicht. Er ist ja in dem Sinne nicht wirklich schneller gewesen, er ist halt nur einfach konstanter geworden. Und das ist auf jeden Fall ein Sprung, der mich persönlich auch richtig überrascht hat. Aber Lorenzo selber glaube ich nicht mal so sehr, weil er hat eigentlich in seinen Interviews immer gesagt, schreibt mich mal noch nicht zu früh ab. Er hat immer gesagt, wir sind auf einem guten Weg eigentlich, es fehlen nur Kleinigkeiten. Das hat man dann von außen immer so ein bisschen abgetan nach dem Motto, ja, jetzt erzählt er hier wieder was, der ist gerade wieder 12., 13. geworden, das ist jedes Mal das Gleiche. Aber am Ende hat er recht gehabt. Er hat jetzt 2 Rennen in Folge gewonnen und was man vor allem dazu sagen muss, er hat sie auch dominant gewonnen. Also es ist nicht so, dass er irgendwen gehabt hätte in beiden Rennen, der ihm auch nur ansatzweise hätte das Wasser reichen können. Er ist sowohl im Mugello als auch in Barcelona der Konkurrenz auf und davon gefahren, wie man es aus besten Yamaha-Zeiten von ihm eigentlich noch kennt. Und das war sehr, sehr beeindruckend.
Ja. Gerald, ist da böses Blut zwischen Ducati und Jorge Lorenzo? Ich meine, Lorenzo oder beziehungsweise Ducati hatte nach dem Rennen in Mugello bekannt gegeben, dass nächstes Jahr Danilo Petrucci auf der Ducati sitzen wird. Gleichzeitig hatte Jorge Lorenzo gesagt, dass er nächstes Jahr auf einer Honda fahren wird. Gibt es da böses Blut, dass man am Ende noch sagt, hier Jorge Lorenzo will es allen zeigen? Ich meine, das wäre ja eine Win-Win-Situation, wenn Jorge Lorenzo jetzt auf einmal ins WM-Rennen eingreifen würde und Ducati dann ja auch davon profitieren würde.
Ja, na klar, also sportlich gesehen ist es natürlich eine super Geschichte, weil genau für das, was er jetzt gezeigt hat bei diesen Rennen, dafür haben sie ihn eingekauft und einen viel Geld ausgegeben. Also über 12 Millionen soll er da bekommen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es hinter den Kulissen da schon ein bisschen Rumor hat. Ich habe mir dann noch einmal die Szenen aus dem Park Famille in Ruhe angeschaut und da sieht man, wie er sich mit seinen Mechanikern total freut und das ist echt, das siehst du, das ist richtig toll, ja, das Verhältnis, was die beiden haben. Dann kommt auch ein Gigi Dallinia und freut sich total darüber und die hat zwei haben ja schon bei den 250er Zeiten zusammengearbeitet bei Aprilia. Und dann steht dort Ducati CEO Claudio Domenicali, der natürlich auch lacht, abklopft, aber ein Handshake habe ich jetzt nicht gesehen und da habe ich auch schon gehört, dass da im Hintergrund ein paar Spitzen geflogen sind, also es könnte hier diese Entscheidung, andere Fahrer zu nehmen, auch vom Top-Management gekommen sein und nicht so sehr unbedingt jetzt vom direkten Rennteam. Also es kann durchaus der Fall sein, dass da hinter den Kulissen, wenn man mal dann beim Bier zusammensitzt, dann mal da auch diskutiert wird, ja, ob man jetzt da wirklich etwas richtig gemacht hat oder eben falsch, ja, weil wenn man jetzt in die Zukunft blickt, ja, wenn Lorenzo mit der Ducati gewinnen kann, dann wird er auch irgendwann mit der Honda gewinnen. Auch wenn das vielleicht auch ein Jahr oder 2 Jahre dauert. Ja, aber irgendwann wird er damit gewinnen. Und ein starkes Honda-Team mit Marquez und Lorenzo, die muss man erst einmal schlagen. Ja, und ob das Ducati mit Dovizioso und Petrucci kann, steht auf einem anderen Blatt.
Ja. Um da vielleicht mal direkt einzuhaken an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass Lorenzo sich so ein bisschen gekränkt fühlt auch, weil er hat das ja auch selber gesagt. Er hatte das Gefühl, dass er bei Ducati nicht mehr gewollt wird. Ja. Und für einen Fahrer, der mehrfach Weltmeister geworden ist in der MotoGP, der auch so stolz ist wie ein Jorge Lorenzo. Und das wissen wir alle von ihm, was er für ein stolzer Charakter ist. Deswegen hat ihn das ja auch so sehr gestört, dass er einfach bisher nicht in der Lage war, auf dieser Ducati zu gewinnen. Und wenn man ihm dann diesen Eindruck vermittelt, dass man einen Danilo Petrucci bei allem Respekt lieber haben möchte als ihn, als dreimaligen Weltmeister, ich glaube, das hat schon ganz schön an seinem Ego gekratzt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er jetzt mit diesen beiden Siegen es tatsächlich diesen Ducati-Verantwortlichen so ein bisschen gezeigt hat und sich innerlich tatsächlich denkt, seht ihr, hätte er mich vielleicht doch nicht so schnell abschreiben sollen.
Und Petrucci hat in der gleichen Zeit, wo Jorge Lorenzo 225 Punkte gemacht hat, einmal 9, einmal 8 Punkte gemacht. Und da geht es in die genau andere Richtung. Also es sind ja so viele Zeichen. Ich meine, ich muss da jetzt nicht groß was reininterpretieren. Danilo Petrucci wird nächstes Jahr eine gute Ducati bekommen. Und trotzdem, Jorge Lorenzo ist einfach im Moment auf der Sonnenseite dieser MotoGP-Tour. Aber was geht da noch für Jorge Lorenzo? Er ist im Moment 7. in der Gesamtwertung. Es sind 50 Punkte auf Marc Marquez Rückstand gewesen. Er hat jetzt allerdings in den letzten beiden Rennen insgesamt 30 Punkte aufgeholt auf Marc Marquez. Was geht da noch für Jorge Lorenzo?
Ja, interessante Frage, weil ich tatsächlich gerade über dieses Thema auch einen Artikel geschrieben habe, der jetzt gerade bei uns bei motorsporttotal.com online gegangen ist, also am Dienstag. Und da sagt Lorenzo selber, naja, ich habe ja eigentlich keinen Druck, weil mir traut ja eh keiner was zu. Ich habe jetzt momentan 49 Punkte Rückstand auf Marc Marquez. Und er sagt, ja, der Druck ist eigentlich bei ihm. Also wir werden einfach versuchen, weiter unser Ding zu machen, Rennen zu gewinnen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, da hat er tatsächlich auch recht. Weil niemand trotz dieser 2 Siege wird ihn jetzt plötzlich zum neuen WM-Favoriten machen. Dazu war einfach der Saisonstart zu schlecht und der Rückstand jetzt momentan zu groß. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Rückstand am Ende zu groß sein wird von 49 Punkten. Weil ich glaube, Marc Marquez jetzt auch verstanden hat, dass er jetzt im Hinblick auf die WM ein bisschen cleverer fahren muss, als er es beispielsweise im Mugello getan hat, wo er gestürzt ist. Das hat er jetzt in Barcelona schon deutlich besser gemacht. Da hat er einfach diesen zweiten Platz mitgenommen. Und ich glaube einfach, weil Marc Márquez bisher ja auf jeder Strecke eigentlich schnell war, dass er einfach zu konstant ist, als dass man diesen Rückstand von 49 Punkten noch aufholen kann. Mhm. Aber klar, ausgeschlossen ist nichts, weil es kann immer passieren. Wir wünschen uns das natürlich nicht, aber lass den Marc Márquez mal in einem Rennen stürzen, dann muss er vielleicht noch ein Rennen aussetzen. Und das wäre dann natürlich für die Konkurrenz wieder die große Chance, die Lücke doch noch zu schließen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Saison normal weiter verläuft, dann glaube ich, dass dieser Rückstand jetzt zu groß ist von 49 Punkten.
Gerald, was? Ja, weil du den, da möchte ich gleich einhaken, ja. Weil du sagst, der Rückstand ist zu groß. Lorenzo hat jetzt genauso viele Punkte wie Andrea Dovizioso. Ja, und das ist natürlich total interessant, ja, weil Dovizioso ist in die Saison gestartet und wollte eben um den WM-Titel kämpfen, hat das erste Rennen gewonnen und damit auch gut gestartet. Und seither ist eigentlich nicht mehr wirklich etwas bei ihm gegangen. Und das psychologische Momentum ist jetzt auch auf der Seite von Lorenzo. Ja, und wenn man jetzt sagt, für Lorenzo ist der Rückstand zu groß, dann ist es eigentlich auch für Dovizioso zu groß oder ist eben sehr groß. Ich finde, wir haben noch eine lange Saison vor uns und es kann sicher viel passieren noch. Und wenn wir uns den Rennkalender anschauen, dann haben wir dieses Mal im Herbst 4 Asienrennen, ja, mit Thailand ein neues Rennen, da geht es wieder nach Japan, Australien und Sepang. Und ich glaube, wenn man bis Aragon, also das letzte Europarennen vor dieser Überseetour, innerhalb von 20, 25 Punkten ist zum WM-Führenden, dann hat man eine Chance, Weltmeister zu werden. Weil ich glaube, die WM wird sich erst dann bei diesen 4 Asienrennen entscheiden. Die Fahrer sind da mehr als einen Monat unterwegs. Du hast verschiedene Zeitzonen, verschiedene Wettersachen. Ja, in Australien kann es kalt sein, regnen. In Malaysia ist es wieder heiß, schwül. Körperliche Belastung nach der langen Saison, die psychologische Belastung nach der langen Saison. Also da wird sich die WM entscheiden. Und wenn man bis Aragon innerhalb von knapp einem Sieg ist, an WM führenden, dann glaube ich, hat man eine Chance. Ja, wenn man dann zu weit weg ist, wenn man nach Asien fährt, dann ist, glaube ich, entschieden. Ja.
Aber es ist erstaunlich, dass wir jetzt darüber diskutieren, was zwei Rennen für einen Unterschied ausmachen können, oder?
Klar, das sind 50 Punkte, ja, die du machst, ja, wenn du zwei Rennen gewinnst. Ja.
Ja. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Jorge Lorenzo, die beiden letzten Rennen gewonnen und vor allen Dingen die Art und Weise, wie er sie gewonnen hat, dass er auch schon in den Trainings und im Qualifying wirklich vorne mit dabei war und er hat das Rennen jetzt bestimmt. Marc Márquez ist Zweiter geworden. Der war vorher so ein bisschen im Cruise-Modus, hatte zwar in Mugello eine Nuller eingefahren, aber vorher drei Rennen hintereinander gewonnen, hat auch jetzt noch seine Führung ja wieder ausgebaut auf Valentino Rossi, der im Moment Zweiter in der WM-Wertung ist. Marc Márquez, Ruben, du hast es mir im Vorgespräch erzählt, der ist irgendwann in den Sicherheitsmodus übergegangen. Der ist immer am Ende Zweiter geworden, aber der hat gar nicht so richtig versucht, nochmal an Jorge Lorenzo dran zu gehen. Die 20 Punkte waren für ihn der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, die 25 Punkte. Und die 5 Punkte, glaube ich, auf Jorge Lorenzo konnte er verschmerzen, oder?
Ja, genau, das war seine Denkweise. Und das ist ja auch das, was man ihm in der Vergangenheit und auch in diesem Jahr in den zwei Rennen in Argentinien und Mugello vorgeworfen hat, dass er nämlich häufig eben genau nicht über solche Situationen nachdenkt und einfach immer nur 110% gibt und das Rennen gewinnen möchte. Das hat er jetzt in Barcelona einfach cleverer gemacht. Da hat er dann halt gemerkt, okay, wenn ich jetzt dieses Tempo weitergehe, was ich gehen muss, um an Lorenzo dran zu bleiben, dann stürze ich irgendwann. Und es war zu dem Zeitpunkt noch einige Runden. Und da hat er dann einfach gemerkt, okay, das ist Blödsinn. Ich nehme jetzt die 20 Punkte mit, damit baue ich meinen Vorsprung weiter aus, weil seine direkten Verfolger, Rossi und Vinales, die momentan in der WM auf 2 und 3 liegen, die waren hinter ihm. Das heißt, er wusste, er baut seinen Vorsprung aus. Und wie du schon ganz richtig sagst, Lorenzo zum jetzigen Zeitpunkt der WM wusste er natürlich auch, naja, die 5 Punkte, die kann ich mir durchaus erlauben jetzt in dem Rennen. Die werden höchstwahrscheinlich am Ende nicht über Titel oder Nicht-Titel entscheiden. Und insofern gibt's da von meiner Seite auf jeden Fall auch Lob an ihn, dass er das so clever gemacht hat. Ja, alles richtig gemacht.
Das andere ist spektakulärer, allerdings auch weniger zielführend, oder Gerald?
Ja, aber du musst jetzt auch sehen, dass sich für Márquez kein eindeutiger WM-Gegner bisher herauskristallisiert hat. Ja, du hast auf der einen Seite, jetzt ist wieder Lorenzo gekommen, über den wir jetzt reden, Dovizioso, müssen wir auch schauen. Dann hast du natürlich das Yamaha-Du, die von den Punkten her nicht so weit weg sind. Der Unterschied ist natürlich, Ducati hat Rennen gewonnen, Yamaha hat jetzt seit quasi einem Jahr kein Rennen gewonnen, ja. Und ohne Rennen zu gewinnen, wirst du nicht Weltmeister. Aber trotzdem, sie sind von den Punkten her dran und so weit sind sie jetzt auch nicht weg. Und wir haben jetzt bei Lorenzo gesehen, dass wenn auf einmal alles zusammenpasst, du auf einmal extrem stark bist. Warum kann, das könnte auch bei Yamaha passieren, ja. Wenn du dir die Rundenzeiten von Vinales ansiehst, der eigentlich bisher eine sehr schlechte Saison gefahren ist, ist er trotzdem WM-Dritter. Und seine Rundenzeiten in der zweiten Rennhälfte jetzt in Barcelona waren auf dem Niveau von Marquez und teilweise auch von Lorenzo, ja. Also die Speed hat er definitiv, nur es klappt an der Anfangsphase nicht und dann verliert er zu viel, bis das dann alles funktioniert. Aber wenn die auch finden auf einmal die magische Einstellung, sagen wir mal, dass nur ein paar Klicks hier und dort sein könnten, dann gewinnt er vielleicht in Assen und dann reden wir schon wieder ganz anders, ja.
Ach, ist das herrlich spannend. Valentino Rossi ist im Moment so ein bisschen der konstanteste Fahrer im Feld. Zum dritten Mal hintereinander das Podium erreicht, dritter Platz. Damit kommt er nicht so richtig näher an Marc Marquez, weil der im gleichen Zeitraum nur 3 Punkte weniger gemacht hat durch einen Sieg, einen zweiten Platz und einen Ausfall. Aber Valentino Rossi, ja, stabilisiert sich hier auf sehr, sehr hohem Niveau, ist auf Platz 2 in der WM-Wertung. Ruben, er hat selber gesagt, ihr habt es auch geschrieben bei motorsporttotal.com, dass Valentino Rossi so ein kleines bisschen unglücklich ist, dass ihm 2/3 Zehntel fehlen. Erste Frage ist, er muss doch zufrieden sein, oder mit seiner Saison? Und die zweite Frage ist, kann Yamaha diese 2/3 Zehntel pro Rennen, können sie die noch in irgendeiner Weise rausholen?
Naja, also zur ersten Frage, ich glaube, ein Valentino Rossi ist grundsätzlich immer nur zufrieden, wenn er am Ende gewinnt beziehungsweise den Titel holt. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass er eigentlich von den reinen Zahlen her eine sehr, sehr gute Saison fährt, weil er stand jetzt das dritte Mal hintereinander auf dem Podium. Das hat in diesem Zeitraum kein anderer Fahrer geschafft. Und es war jetzt auch mit dem dritten Platz in Katar schon sein 4. Podium in dieser Saison. Also der fährt eigentlich gar nicht so schlecht. Du hast es gerade gesagt, er ist vor allem der konstanteste Fahrer momentan, was das angeht, und hat sich dadurch in der WM bis auf Platz 2 nach oben gearbeitet, ohne eigentlich in irgendeinem dieser bisherigen 7 Rennen jemals um den Sieg gekämpft zu haben. Wir haben immer nur darüber geredet und geschrieben, dass Yamaha Rückstand hat, dass sie weit weg sind von der Spitze, und trotzdem hat es Rossi dann eben 4-mal geschafft, am Ende doch noch aufs Podium zu fahren. Das ist eine super Leistung von ihm. Tatsächlich jetzt, um damit dann auch auf deine zweite Frage zu kommen, diesen letzten Schritt zu gehen, dann eben auch um diesen Sieg kämpfen zu können. Das sehe ich tatsächlich wie Gerald, nämlich dass es auf jeden Fall möglich ist. Das haben wir jetzt bei Lorenzo gesehen, wie schnell das gehen kann. Und Lorenzo war ja viel weiter weg noch. Der war ja noch viel weiter weg als die beiden Yamaha-Piloten momentan. Der hatte ja nach 4 Rennen hatte der ja 6 WM-Punkte. Das war ja lächerlich. Ja. Also, und plötzlich gewinnt er 2-mal in Folge. Das heißt, es geht schon, diesen Sprung zu machen. Grundsätzlich ist es Yamaha auf jeden Fall auch zuzutrauen. Nur die Frage ist halt wirklich, wann schaffen sie es? Wie schaffen sie es? Assen ist jetzt auf jeden Fall eine Strecke, das wissen wir aus der Vergangenheit, wo sich Rossi sehr, sehr wohl fühlt. Allerdings war es so, es wurde jetzt nach dem Rennen in Barcelona gestern auch nochmal getestet an gleicher Stelle. Und da hat Rossi gesagt, naja, bei diesem Test haben wir eigentlich nicht wirklich was gefunden. Unsere Performance ist immer noch genauso wie vorher. Das klingt jetzt nicht wirklich zuversichtlich. Also Das wird man abwarten müssen, ob sie diesen Schritt dann tatsächlich gehen können, eben auch in Zukunft nicht nur um das Podium, sondern auch um Siege mitkämpfen zu können. Weil das hat sich auch in Barcelona gezeigt, trotz Platz 3, die Lücke nach vorne ist halt nach wie vor relativ groß.
Mhm. Wir müssen natürlich auch noch über die anderen Fahrer sprechen. Und da müssen wir über einen Fahrer sprechen, über den wir in den letzten Wochen schon immer gesprochen haben. Das ist Maverick Vinales. Er ist jetzt wieder auf Platz 6 eingefahren. Er ist im Moment auf Platz 3 in der Gesamtwertung. 77 Punkte. Platz 3 in der Gesamtwertung hört sich jetzt nicht so schlecht an. Man denkt, er habe dann Kontakt zur Spitze, aber auch er hat schon fast 40 Punkte Rückstand auf Marc Marquez. Und Gerald, die Tendenz geht doch eigentlich in die falsche Richtung, oder? Er hat in den letzten 4 Rennen hat er einfach nicht überzeugen können. Seit den USA, seit Austin, seit seinem 2. Platz kam da kein Podium mehr dazu. Er hat zwar konstant gepunktet, aber auf eher niedrigem Niveau. Was ist mit Maverick Vinales los?
Ja, du sprichst die Konstanz an. Ja, er ist neben Petrucci der einzige Fahrer, der in allen Rennen Punkte gesammelt hat. Also das ist schon ein Pluspunkt, und du siehst, das bringt ihn auf WM Platz 3. Ja, also das muss man auch mal positiv hervorstreichen. Natürlich, die Rennen waren eigentlich alle nicht besonders gut, und eigentlich kann man von einer durchwachsenen Saison sprechen. Aber wie wir vorher gesagt haben, ja, vor allem in der zweiten Rennhälfte sind seine Rundenzeiten auf absolutem Top-Niveau. Nur in der Anfangsphase läuft es nicht. Ja, den Start hat er auch noch versemmelt, obwohl er gesagt hat, er hat es genauso wie im Training gemacht, aber es hat dann nicht. Im Rennen waren die anderen einfach besser. Und er hat extreme Probleme mit dem Grip und Selbstvertrauen in den ersten Runden, wenn die Reifen neu sind, wenn der Tank voll ist. Und er hat jetzt hier versucht, die Aufwärmrunde aggressiver zu fahren, um hier mehr Temperatur in die Reifen zu bekommen. Das soll etwas geholfen haben, aber wenn du jetzt dann den Start versemmelst, bist du wieder weit hinten. Und er kommt einfach zu spät auf die aufs Tempo, auf die Zeit, ja, weil die Pace kann er fahren. Und wenn die das am Anfang, also wenn er am Ende die gleichen Rundenzeiten mit der Spitze fahren kann und die das hinbekommen, dass er am Anfang schneller wird, dann kann das schon sehr vielversprechend aussehen. Also abschreiben würde ich ihn nicht. Und es kann durchaus passieren, dass da irgendwann auch dieser Schalter umgelegt wird und da vorne dabei ist, ja. Mhm.
Maverick Vinales im Moment auf Platz 3. Ein anderer, der in der letzten Saison zum Beispiel immer weit vorne dabei war, war Andrea Dovizioso. Der hat letztes Mal in Mugello hat er den zweiten Platz geholt. Hier ist er dann wieder mal nicht in die Punkte gekommen. 0 Punkte für Andrea Dovizioso, 66 Punkte. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass er die gleiche Punktzahl jetzt wie Jorge Lorenzo hat, der allerdings 50 Punkte in den letzten zwei Rennen geholt hat. Andrea Dovizioso fährt im Moment auch hinter der Musik hinterher, obwohl er das erste Rennen noch gewonnen hatte und da alles in Ordnung war. Auch hier, Ruben, die Frage, was ist mit Andrea Dovizioso los?
Ja, Dovizioso hat in meinen Augen seine große Stärke verloren, für die wir ihn eigentlich nach den Rennen in Argentinien und Austin noch gelobt hatten, als er Sechster und Fünfter geworden war. Nämlich seine Stärke, diese WM-Punkte mitzunehmen im Hinblick auf die Meisterschaft, auch wenn er einfach mal an einem Tag nicht gut genug ist, um das Rennen zu gewinnen. Und plötzlich hat sich das bei ihm komplett ins Gegenteil verkehrt. Er ist jetzt in den letzten vier Rennen dreimal ausgeschieden. Muss man fairerweise dazu sagen, in Jerez konnte er nichts dafür. Da wurde er in diesen Crash mit Pedrosa und Lorenzo verwickelt, völlig unschuldig. Aber dann in Le Mans und jetzt auch in Barcelona hat er es einfach selbst weggeschmissen. Und das ist eigentlich untypisch für ihn, weil er ja eigentlich zumindest zu Saisonbeginn und auch über lange Strecken des vergangenen Jahres eigentlich ein Muster an Konstanz war. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund, den er selber abstreitet, den ich mir aber durchaus vorstellen könnte, ist tatsächlich der, dass er jetzt den Druck intern auch von Lorenzo spürt, weil er ja sieht, okay, auf dem gleichen Motorrad kann der plötzlich den anderen wegfahren und Rennen gewinnen. Das muss bei mir doch eigentlich auch gehen. Aber es ging jetzt halt bei ihm in den beiden vergangenen Rennen nicht. Und ein anderer Grund möglicherweise ist, dass er sich auch selber vor der Saison zu viel Druck gemacht hat, indem er sich halt offen hingestellt hat und gesagt hat, ja, ich will dieses Jahr Weltmeister werden. Das hat er so in dieser Form eigentlich bisher noch nie gesagt. Ich fand es gut eigentlich, dass er sein Saisonziel so aggressiv formuliert. Das muss er ja eigentlich auch machen, nachdem er im letzten Jahr Vize-Weltmeister geworden ist. Aber vielleicht entwickelt sich das bei ihm jetzt gerade eher in so eine negative Richtung, dass er jetzt eben anfängt, den Druck von verschiedenen Seiten zu spüren. Er weiß ja auch, dass er im nächsten Jahr dann mit Petrucci an der Seite klar der Nummer 1 Fahrer sein wird bei Ducati, was auch nochmal einen zusätzlichen Druck mit sich bringt. Und ja, momentan ist das alles bei ihm ja eher so eine Negativspirale. Das Bike ist eigentlich gut genug, mindestens in jedem Rennen fürs Podium. Ja, aber wenn du dann halt stürzt, ja, das lässt dann halt darauf schließen, dass dir als Fahrer momentan einfach die nötige Cleverness fehlt.
Mhm. Andrea Dovizioso, also auch im Moment eins der Sorgenkinder der MotoGP. Allerdings muss man auch sagen, bei Jorge Lorenzo hat man es auch vor 3 oder 4 Wochen gesagt und jetzt ist im Moment eitel Sonnenschein bei Jorge Lorenzo. Letzte Frage zur MotoGP. Gerald, die Fahrer oder beziehungsweise sind nur 13 Fahrer ins Ziel gekommen hier beim MotoGP-Rennen. Auch bei der Moto2 und Moto3 hatten wir sehr viele Ausfälle. Was war da los in Barcelona? Ihr habt von neuem Asphalt gesprochen. War der wirklich ursächlich dafür, dass so viele am Ende nicht die Zielflagge gesehen haben?
Naja, es ist immer eine Kombination aus vielen Aspekten. Ja, der Asphalt ist prinzipiell gut. Ja, die Bodenwellen sind so gut wie ausgemerzt. Er bietet sehr viel Grip. Natürlich beim neuen Asphalt, wenn dann der länger liegt und die Sonne draufstrahlt, dann schließt er auch noch Öle oder so weiter aus, dass es ein bisschen schwierig werden kann. Und es war heiß, der Asphalt war fast 50 Grad am Rennsonntag. Gleichzeitig, und das ist ein Phänomen, das wir schon in Le Mans gesehen haben, bietet der Asphalt so viel Grip, wenn du als Fahrer, die Fahrer haben das so beschrieben, dass sie halt extrem viel Grip spüren und dann pushst du mehr und gehst immer mehr ans Limit und es geht. Und wenn dann ganz plötzlich der Grip abreißt und dann sich beim Rutscher wieder fängt in einem kurzen Bruchteil, dann ist das so schnell, dass du gar nichts mehr machen kannst. Mhm. Und das hat sicher zu einigen Stürzen geführt, ja, wie zum Beispiel bei Hafiz Sayrin, der da ziemlich spektakulär abgeflogen ist von seiner Yamaha. Das war sicher einer der Faktoren. Gleichzeitig haben einige Fahrer gemeint, dass die Wahl des Vorderreifens für diese Strecke hier nicht ganz optimal war, obwohl man hier vor ein paar Wochen getestet hat und die Fahrer die Reifen kannten und sich dann auch für einen bestimmten Vorderreifen auswählen konnten, welchen sie da hier mitnehmen. Aber es war also dann, die Bedingungen waren wieder anders, ja, beim Test als jetzt hier beim Rennen, weil es war wieder jetzt wärmer und die Strecke verändert sich auch, wenn vorher Moto 2 und Moto 3 mit Dunlop-Reifen fahren. Das sind die Gripverhältnisse wieder ganz anders, teilweise auch als im Training, wo jetzt die Moto 2 immer nach der MotoGP war zum Beispiel. Also es sind viele Faktoren, die hier zusammenspielen. Was natürlich unterm Strich interessant ist, wenn du dir das Ergebnis anschaust, mit Lorenzo Marquez und Rossi sind die erfahrensten und erfolgreichsten Fahrer der letzten fast 20 Jahre am Podium gestanden. Ja, und die Rookies, Newcomer und so weiter, die sind reihenweise gestürzt. Also da hast du schon einen Unterschied gesehen, was die wirklich erfahrenen Leute machen und auch vielleicht nicht so erfahrene Leute. Ja.
Also Erfahrung zahlt sich natürlich auch aus in der MotoGP. Das war das Rennen der MotoGP. Gleich kümmern wir uns um die Moto 2 und die Moto 3.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de. Live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
In der Moto 2 gab es ein durchaus interessantes Ergebnis am Ende. Fabio Quartararo hat das Rennen gewonnen und hat sich 25 Punkte geholt und damit sein Punktekonto mehr als verdoppelt. Vorher war er erst bei 20 Punkten in dieser WM-Wertung. Ruben, wie ist das Rennen gelaufen und warum konnte am Ende mit Fabio Quartararo jemand gewinnen, über den wir in dieser Saison hier in diesen Sendungen noch nie gesprochen haben?
Ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich bisher, zumindest in dieser Saison, noch gar nicht über ihn gesprochen. Was tatsächlich mich persönlich ein bisschen, naja, nicht wirklich überrascht hat, weil es eigentlich eine Entwicklung war aus den vergangenen Jahren auch schon. Aber Fabio Quartararo ist für mich ein sehr interessanter Fahrer, weil als er damals 2015 in die WM eingestiegen ist, in die Moto3 damals, galt er eigentlich als das absolute Supertalent. Da haben alle schon gesagt, das ist ein kommender Weltmeister, das dauert nicht lang, bis der sich zurechtfinden wird. Aber er hat es weder in der Moto3 noch dann seit 2017 in der Moto2 geschafft, ein Rennen zu gewinnen. Und dieser Hype um ihn, der damals herrschte, als er 2015, ich glaube mit 16 war es damals, aufgestiegen ist in die WM, der ist komplett abgeflacht. Und der fuhr halt immer mit, man hatte den immer so ein bisschen auf dem Schirm, hat auch immer seine Top-10-Ergebnisse eingefahren, aber das war halt nie wirklich irgendwas Besonderes. Und jetzt, an diesem Wochenende, er hat ja nicht nur gewonnen, er stand ja auch auf der Pole-Position, hat einfach ja offensichtlich Klick gemacht bei ihm und das war jetzt tatsächlich so ein Wochenende, was viele von ihm eigentlich schon damals vor 3 Jahren irgendwann mal erwartet hätten. Also mich persönlich freut's riesig für ihn, weil er ist ein super netter Kerl und ich gönn's ihm auch total. Aber es war tatsächlich so ein bisschen ein Ergebnis, was mehr oder weniger aus dem Nichts kam. Also ich will nicht sagen, man hatte ihn schon abgeschrieben, aber ja, also Gerald wird mir da recht geben. Er verfolgt seine Karriere ja auch schon relativ lange und ja, es kam schon überraschend, weil er das jetzt wirklich in dieser Form, diese Dominanz auch zum ersten Mal eigentlich in der WM abrufen konnte.
Ja, insgesamt war es ja ein eher überraschendes Rennen. Miguel Oliveira auf Platz 2, auf Platz 3 Alex Marquez. Francesco Bagnaia konnte nicht so wirklich richtig eingreifen in das Rennen. Auch Lorenzo Baldassare konnte nicht eingreifen. Juan Mir mit einem Nuller, Mattia Pasini auch mit einem Nuller, mit dem dritten Nuller hintereinander. Insgesamt war es eher ein Rennen, wo andere Leute auf sich aufmerksam machen konnten, als in den letzten Wochen, hatte ich das Gefühl. Gerald, wie ging es dir bei diesem Rennen?
Ja, total, ja. Und abgesehen von Quartararo, der uns halt total überrascht hat, dass er auf einmal so eine Leistung bringt, war Miguel Oliveira im Rennen natürlich auch wahnsinnig stark unterwegs. Der stand noch Startplatz 17 und hatte einen Granatenstart und ist da super schnell nach vorne durchs Feld gekommen. Also das ist wirklich damit hat man eigentlich nach dem Qualifying und auch nach den Trainings nicht rechnen können, weil er eigentlich in den Trainings langsam war, keine Pace hatte, kein Speed hatte und dann denkst du dir, hey, was ist da los? Dann rennen und er ist vorne dabei. Ja, also damit hat man echt nicht gerechnet gehabt, ja, glaube ich, ja. Ja, interessant war auch eben, was Ruben gesagt hat. Ja. Der Quartararo war als Supertalent gehandelt worden. Im Endeffekt ist es dann Joan Mir, ja, der genau diesen Aufstieg hingelegt hat, den man eigentlich von Quartararo erwartet hat. Ja. Und schön ist natürlich auch, dass jetzt wieder mal eine Speed-Up gewonnen hat und es nicht nur zur Kalex und KTM-Show verkommt und da eben eine dritte Marke mitmischen kann. Und das verspricht natürlich Spannung auch für weitere Rennen. Ja. Und ob er es wirklich bestätigen kann, bin ich wirklich gespannt. Ja. Weil du weißt oft, wenn die Psyche eines Fahrers ist interessant. Ja. Wenn er einmal weiß, hey, ich kann's, ja, dann kann er es wieder umsetzen. Ja. Und das wird echt interessant sein, ob wirklich jetzt der Knoten geplatzt ist und er seine Karriere durchstarten kann. Ja. Marcel hat einen vierten Platz reingefahren wieder. Gutes Ergebnis, war auch von Xavier Bersch. Aber es wäre mehr drin gewesen, ja, glaube ich.
Marcel Schrötter, ich wollte es gerade ansprechen, Marcel Schrötter mit dem Platz 4 hat hinterher gesagt, er war so ein bisschen unglücklich, dass er das Podium verpasst hat. Was war da los, Ruben?
Er hatte einen guten Start eigentlich, hat dann allerdings in der Anfangsphase einen Fehler gemacht, ist zurückgefallen, ich glaube auf Platz 6 oder 7, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und eigentlich war es von ihm eine richtig starke Leistung, sich danach dann nochmal auf Platz 4 zurückzuarbeiten. Hatte eine sehr, sehr gute Pace. Es ist halt im Nachhinein tatsächlich ein bisschen ärgerlich, wie Gerald auch schon sagte, weil eigentlich wäre mehr drin gewesen, wenn er halt diesen Fehler am Anfang nicht gehabt hätte. Aber ich glaube, das Wichtigste, was er jetzt einfach aus diesem Wochenende rausziehen sollte, was er auch rausziehen wird, ist, dass er wirklich die Pace hat, um mit diesen ganz großen Top-Jungs da vorne mitzufahren. Das hat er im Mugello zumindest im Qualifying schon gezeigt. Im Rennen dann ja leider nicht, da war es relativ schnell vorbei. Aber das jetzt halt auch ein Rennen später nochmal zu bestätigen, wieder so eine klasse Leistung zu bringen, das und da sind wir dann wieder bei diesem Thema Psyche, was wir ja gerade schon angesprochen haben. Ich glaube, das ist für ihn wichtig gewesen und ja, es ist, wenn er so weitermacht, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es dann auch mit dem Podium klappt.
Aber Ruben, ist er im Soll im Moment in dieser Saison mit 50 Punkten und Platz 9 in der Gesamtwertung?
Ja, er hat schon Punkte liegen lassen in gewisser Hinsicht, aber ich sage es gerne nochmal, ich glaube einfach, man sollte dann lieber das Positive draus ziehen, weil es bringt dir, glaube ich, tatsächlich weniger, wenn du durch einen glücklichen Zufall auf dem Podium landest und eigentlich aber nur die Pace hast für Platz 9-10, ja. Als wenn du am Ende Vierter wärst, aber eigentlich weißt, die Pace ist eigentlich gut genug für die Top 3. Und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich in diesem Fall der wichtigere Faktor ist als die reine Punktzahl.
Ja. Eine Frage noch, Gerald, das Rennen um die WM-Wertung macht hier einen faszinierenden Eindruck. Miguel Oliveira auf Platz 2 punktet unglaublich konstant, auch Francesco Bagnaia punktet relativ konstant, hat allerdings jetzt zwei etwas schwächere Ergebnisse, wo Miguel Oliveira dann aufholen könnte. Alex Marquez ist vielleicht noch trauert vielleicht noch seinem Nuller in Jerez hinterher, ansonsten ist er auch gut bei der Musik dabei, auch Lorenzo Baldassari. Es könnte sein, dass wir hier ein sehr faszinierendes Rennen um die WM-Wertung sehen werden.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und wie du sagst, vier Fahrer haben, so wie es jetzt mal aussieht, die Chance hier um den WM-Titel zu kämpfen, wobei ich glaube schon, dass sich das weiterentwickeln könnte Richtung Zweikampf Oliveira Bagnaia. Bei Alex Marquez müssen wir auch sehen, wie es da im Team intern weitergeht. Ja, da gab es ja auch extrem viele Diskussionen rund um Marc VDS und hat vielleicht etwas Unruhe reingebracht. Bei ihm wissen wir auch, er kann Rennen gewinnen, er kann vorne ums Podium mitfahren und dann hat er wieder ein Rennen, wo er schnell ist und stürzt oder wo es nicht so gut läuft. Also da wird man sehen, ob er wieder den Rückstand, den er jetzt hat, ich meine, das ist ein Sieg, den muss er auch mal wieder aufholen, ob er das kann. Ansonsten ja, Bagnaia ist nächstes Jahr in der MotoGP ein Top-Talent, Oliveira fährt nächstes Jahr MotoGP, ja, und beide wollen natürlich als Weltmeister aufsteigen. Und das wird sicher ein enges Duell, ja, und vielleicht können Alex Marquez und Baldassare auch noch mitmischen, bleibt abzuwarten, ja.
Francesco Bagnaia vor Miguel Oliveira und Alex Marquez in der Gesamtwertung auf Platz 9 ist Marcel Schrötter im Moment mit 50 Punkten. Und dann kommen wir jetzt ins natürliche Habitat von Ruben Zimmermann, der die Moto3-Rennen für Eurosport kommentiert. Hier hat am Wochenende das Rennen Enea Bastianini gewonnen vor Marco Bezzecchi und Gabriel Rodrigo. Marco Bezzecchi wahrscheinlich der große Gewinner dieses Wochenendes, weil seine ärgsten Verfolger in der Gesamtwertung, Fabio Gianantonio und Jorge Martin, wenig bzw. gar nicht gepunktet haben. Aber Enea Bastianini hat ein gutes Rennen geliefert und ist jetzt auch bei der Musik dabei, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst, Ruben?
Das hast du absolut richtig zusammengefasst. Also um das vielleicht nochmal für all diejenigen zu erklären oder kurz zusammenzufassen, die das Rennen nicht gesehen haben. Es sah eigentlich in den ersten Runden danach aus, dass genau das Gegenteil der Fall sein würde, nämlich dass Jorge Martin die Führung in der WM sich zurückholen würde. Er hat das Rennen relativ souverän mit einem Vorsprung von mehr als 2 Sekunden angeführt. Tatsuki Suzuki hatte er noch im Schlepptau. Die beiden konnten eine Lücke rausfahren, was aber einzig und allein Martin zu verdanken war. Also Suzuki können wir da so ein bisschen rausnehmen. Der hat sich eigentlich nur ins Hinterrad gehangen von Martin. Jedenfalls hatten die beiden eine kleine Lücke vorne und Martin hätte dieses Rennen aller Voraussicht nach gewonnen, wenn ihm nicht das passiert wäre, was an diesem Wochenende klassenübergreifend so vielen Fahrern passiert ist, nämlich dass er gestürzt ist. Und dadurch hat sich das dann tatsächlich am Ende komplett gewandelt. Anstatt in der WM vorbeizugehen am Bezzecchi, hat er jetzt einen Rückstand plötzlich von 23 Punkten, weil Bezzecchi das, wie wir es von ihm kennen, wieder mal sehr souverän gemacht hat, am Ende Zweiter geworden ist, wieder auf dem Podium stand und seinen Vorsprung in der WM jetzt nicht nur gegenüber Martin, du hast es ja angesprochen, sondern auch gegenüber die Gianantonio ausgebaut hat. Und ja, also das sieht für ihn jetzt tatsächlich richtig gut aus.
Das Rennen war wieder eine ganz, ganz enge Geschichte, Moto3-typisch, oder?
Ja, absolut Moto3-typisch. Muss man tatsächlich sagen, eigentlich so das erste richtig typische Moto3-Rennen in diesem Jahr, weil Mugello war eigentlich untypisch, weil sich da 3 Fahrer vorne absetzen konnten. Dieses Mal hatten wir es tatsächlich nach diesem Sturz von Martin so, dass wir eine große Gruppe hatten, die bis zum Schluss um den Sieg gekämpft hat. Das Rennen hat dann letztendlich Bastianini gewonnen, sein erster Sieg seit 2016. Und ja, das hast du eigentlich auch gerade schon ganz richtig erkannt. Der ist jetzt auch wieder so ein bisschen dran in der WM. Also klar, der hat auch noch einen Rückstand auf Bezzecchi von, ich glaube, fast 40 Punkten, was halt auch viel ist. Aber ich glaube, in der Moto 3 kannst du sowas eher noch aufholen als in der MotoGP, weil halt einfach auch die Sturzgefahr in der Moto 3 höher ist. Das haben wir leider auch an diesem Wochenende wieder gesehen, dass viele Fahrer unverschuldet gestürzt sind, weil die Jungs fahren halt so eng beieinander, wenn da einer stürzt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass er gleich noch 1-2 andere mit ins Aus reißt. Das ist halt leider auch an diesem Wochenende wieder passiert. Und so haben ein paar Leute, die eigentlich auch auf dem Weg zu einem richtig guten Rennen waren, am Ende keine Punkte mitgenommen. Nico Bollega fällt mir zum Beispiel ein, der mit Abstand eigentlich sein bestes Saisonrennen gefahren ist, vorne drin war im Kampf um die Top 5 und dann unverschuldet zu Sturz gekommen ist. Das kann halt in der Moto 3 immer passieren. Und insofern ist da die Chance, meiner Meinung nach, so einen etwas größeren Punkterückstand aufzuholen, noch größer als beispielsweise in der MotoGP.
Ja. Was war mit Philipp Oettel los auf Platz 16, seinen zweiten Nuller hintereinander eingefahren, nachdem er vorher dann auch nicht so richtig gepunktet hatte, seit seinem Sieg, den er geholt hatte in Jerez. Was war mit Philipp Oettel los?
Ja, bei Philipp Oettel war es so, er hatte leider wieder nur ein durchwachsenes Qualifying, ist wieder nur aus dem Mittelfeld losgefahren. Dann war es eigentlich, sein Ziel ist besser zu machen als in den letzten Rennen, wo ihm das Gleiche auch schon passiert ist und er dann gleich zu Beginn des Rennens immer nach hinten durchgereicht wurde. Das wollte er diesmal vermeiden. Es ist leider wieder passiert. Dieses Mal gab es offenbar ein Problem mit dem Motorrad. Er sagt, er hatte keine Leistung kurzzeitig in der ersten Runde. Danach ging es wieder, aber zu dem Zeitpunkt war er halt schon auf den letzten Platz zurückgefallen, hatte dann auch eine kleine Lücke aufreißen lassen müssen. Und in der Moto 3 ist es halt schwierig, sich dann ganz alleine wieder ranzuarbeiten. Ja, und leider war es dann wieder mal so, dass im Prinzip sein Rennen schon mit der ersten Runde kaputt war. Ist dann 16. geworden, also knapp außerhalb der Punkteränge von auch, muss man dazu sagen, nur 17 Fahrern, die ins Ziel gekommen sind. Also da ging dieses Wochenende leider gar nichts für ihn. Ja, das ist ein bisschen schade tatsächlich, weil, wie du schon sagst, seit seinem Sieg in Jerez ging es wirklich für ihn kontinuierlich bergab. Es gab einen einzigen Punkt, den er seitdem geholt hat in Le Mans. Er ist jetzt in Mugello und Barcelona leer ausgegangen und man hat ja eigentlich genau auf das Gegenteilige gehofft. Gerald hat das gerade ja mal gesagt in der Moto2. Wenn es einmal Klick macht bei einem Fahrer, dann kann es plötzlich wie von selbst laufen. Diesen Effekt hatten wir uns auch bei Philipp Oettel erhofft, ist leider nicht passiert.
Wir haben das Rennen der Moto3 dann jetzt auch erlebt. In der Moto3-Gesamtwertung führt Marco Bezzecchi mit 103 Punkten vor Fabio Di Gianantonio 84 Punkte und Jorge Martin mit 80 Punkten. Es sind jetzt 2 Wochen bis Assen. Gerald, was geht bis Assen? Es gab noch ein paar Tests, oder, gestern? Und was geht dann bis Assen? Was können wir von Assen dann auch erwarten?
Ja, es war am Montag nach Barcelona noch ein Test direkt an der Strecke. Ducati war nicht dabei, die haben sich das geschenkt, ja, klar, es waren im Vorfeld Tests, sie haben gewonnen, braucht man nicht mehr testen. Es gab jetzt nicht viele große neue Entwicklungen, ja, also Yamaha hat zum Beispiel bei Rossi einen neuen Tank ausprobiert, der ein bisschen anders geformt ist, wird man sehen, ob das etwas bringen wird, er meint insgesamt keine großen Unterschiede. Bei Honda ist Marc Marquez mit einem komplett in schwarz gehaltenen Motorrad gefahren. Das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Da waren auch Entwicklungsdetails dabei, ein paar neue Sachen, wo die Ingenieure vielleicht schon überlegen, was man da für 2019 machen kann und so. Das war eigentlich schon das Aufregendste. Ja, die meisten Fahrer, vor allem von den Kundenteams wie Zarco, Miller und so weiter, haben vor allem Setup getestet, ja. Ein Crutchlow hat zwei kleine neue Teile bekommen, aber auch nichts Weltbewegendes. Petrucci hatte das neueste Material vom Werksteam bekommen und ist ziemlich heftig gestürzt, hat sich aber jetzt zum Glück nicht dabei verletzt. Sonst ist eigentlich bei diesem Test jetzt nicht irgendwie etwas Revolutionäres passiert. Es geht da oft eigentlich wirklich nur darum, nochmal die Daten vom Rennen zu vergleichen, was anderes auszuprobieren und zu schauen, ob ich mit Änderungen vielleicht doch schneller fahren könnte, ja, noch im Vergleich zum Rennen und zum Wochenende. Ja, also es war jetzt nicht so viel Besonderes. Was wir für Assen erwarten können, sehr viele Fans, ja, Assen ist immer ein Klassiker im Kalender, ja, wird dort seit 1949 ununterbrochen gefahren, also das längste Rennen im Grand Prix-Kalender. Und in Assen kann das Wetter auch immer verrückt spielen, ja, also es könnte wirklich ein absolut chaotisches Rennen werden, aber es könnte auch wieder ein total schönes Rennen werden. Ein absolut extrem wichtiger Aspekt, auf den sich wahrscheinlich die meisten konzentrieren werden, ist Yamaha. Weil ja, sie haben letztes Jahr mit Rossi dort gewonnen und seither kein einziges Rennen gewonnen. Und ein Jahr ohne Sieg ist für Yamaha und für Rossi und für Vinales natürlich super GAU. Ja? Also wenn sie da jetzt nicht gewinnen, dann wird wahrscheinlich die ganze Welt Rest darüber schreiben, Yamaha gewinnt jetzt wirklich seit einem Jahr nicht mehr. Aber wie Ruben auch schon vorher gesagt bei der MotoGP, die Strecke liegt Yamaha, sie liegt auch vor allem Rossi. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass er dort gewinnt. Und stell dir vor, Rossi gewinnt, Marquez scheidet aus, dann ist die WM wieder ganz knapp und wir reden darüber, wird Rossi Weltmeister. Ja? Könnte alles passieren, ja. Und ich denke, es wird auf jeden Fall abwechslungsreich. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine Lorenzo-Show wird, ja, weil Ducati ist jetzt für Assen nicht so perfekt. Also es kann wieder ein ganz, ganz spannendes Rennen mit wieder anderen Siegern werden.
Perfektes Schlusswort, Gerald, mit einigen Wünschen, die an Assen dann auch verbunden worden sind. Das ist sehr, sehr schön. Das waren Gerald Dierenberg und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Zusammenfassung des Grand Prix von Katalonien in Barcelona am letzten Wochenende. Danke euch zweien.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de-App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick in Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der
Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.